Ja, ich habe erst am Freitag erfahren, dass ich hier stehen würde. Das war für mich auch ganz überraschend. Ich bekam einen Anruf vom Reinhold. Nee, und das ging dann ganz zackig zur Sache. Reinhold Weselowski, ich sage, ja, hier ist der Martin. Aber ich habe Attentat auf dich vor. Und so, dann hat er mich gebeten, diesen Dienst für ihn zu übernehmen. Und das mache ich auch gerne. Ich kenne den Reinhold schon sehr, sehr lange. Gerade überlegt, seit 38 Jahren. Und ja, ich bin auch gerne mal hier. An diesem ehrwürdigen Ort habe ich ja noch nie so gestanden. Ja, Hans Rudolf habe ich, glaube ich, gerade überlegt, zum ersten Mal kennengelernt, als wir damals dieses OM-Treffen hatten, auch schon ein paar Jahrzehnte her. Und dann habe ich mit dem Reinhold, mit anderen zusammen natürlich, war ich beteiligt an der Gemeindearbeit. Er hat ja die Gemeinde in Haltern gegründet. Das war auch so 91, 92 herum. Ja, und jetzt bin ich mit meiner Frau in Wulfen in der Gemeinde und seit gut 10 Jahren. Und habe immer noch Kontakt mit dem Reinhold über einen Hauskreis und so weiter und so fort. Ja, also ich möchte sagen, als Vorbemerkung, ich bin jetzt nicht nur der Pressesprecher vom Reinhold. Ich habe mich also schon mit der Predigt befasst. Er hat mir seine Predigt gegeben, die er eigentlich hier halten wollte, weil ich das ja auch in der Kürze der Zeit nicht geschafft hätte. Und habe mich inhaltlich damit schon intensiv auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, er wollte euch eigentlich einige Bilder zeigen. Die habe ich natürlich nicht. Also habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und habe das dann ergänzt mit einigen Bibelstellen. Ich werde dann auch zwischendurch ein bisschen blättern. Und ja, wünsche uns allen, dass wir dann viel mitnehmen vom Wort Gottes heute Morgen. Ja, ich denke, ich bete noch. Lieber Jesus Christus, danke, dass wir uns jetzt unter deinem Wort versammeln dürfen, indem wir auf die Predigt hören. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass du zu uns sprichst, dass du jedem Einzelnen von uns etwas zu sagen hast heute Morgen, dass du uns die Schrift öffnest, dass wir es verstehen, dass es uns zu Herzen geht, dass du uns dadurch ermutigst und hilfst und dass jeder eine Stärkung mitnehmen kann heute Morgen. Amen.
Amen.
Ja, ich lade euch heute Morgen zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein. Nein, nicht nach Bethlehem, wie man in der Weihnachtszeit jetzt so meinen könnte, sondern nach Jerusalem. Die Stadt ist im Aufruhr. In der Nacht hat man Jesus nach Verrat eines Jüngers festgenommen und angeklagt. Und mit der Anklage hat es allerdings nicht so funktioniert, wie man geplant hatte. Die Anklagen waren widersprüchlich. Nun hatte der Angeklagte Jesus aus Sicht des Hohen Rates selbst sein Urteil gesprochen, indem er dieses nach Verständnis des Hohen Rates gotteslästerliche Eingeständnis gemacht hat, er sei der Sohn Gottes. Jesus von Nazareth gibt sich als Sohn Gottes aus. Er bezeichnet sich als der Christus, als der Messias. Auf die Frage des hohen Priesters, du bist also der Sohn Gottes, in Lukas 22 antwortet der Herr Jesus, ihr sagt es, ich bin es. Und das durfte kein Mensch ungestraft tun. Darauf stand nach jüdischem Recht die Steinigung. Also erweitern die Juden, die waren immer schon geschickt, die Anklage. Und jetzt habe ich gelesen, das füge ich jetzt als Ergänzung ein. Man muss ja immer die Quellen benennen, ne? Das habe ich von Dr. Fruchtenbaum. Wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, Dr. Fruchtenbaum hat ein neues Buch
Ja,
herausgegeben, ja, nur zu empfehlen. Für alle, die schon Rentner sind, haben dann noch mehr Zeit. Ich habe die leider noch nicht. Ja, und er hat dann geschrieben, und das ist ein bisschen erhellend, der römische Senat hatte die Macht des Hohen Rates bezüglich der Todesstrafe aufgehoben. Und zwar kurz davor, nach den schriftlichen Befunden im Jahre 30 nach Christus. Deswegen braucht es ein Verbrechen nach römischem Gesetz, das mit dem Tode bestraft wurde. Und deswegen versuchten die Juden, Jesus vor Pilatus als einen Aufständischen gegen den Kaiser darzustellen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist also hochinteressant, wie Gott die Geschichte lenkt. Er hat also exakt kurz vor diesem Tod Jesu, der in der Bibel als ein Kreuzigungstod verheißen worden ist, diese Rechtsordnung geändert. Sonst hätte Jesus gesteinigt werden müssen nach jüdischem Recht. Und die Prophetie wäre nicht in Erfüllung gegangen. Gott hat in die Geschichte eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass der römische Senat dem Hohen Rat dieses Recht nimmt. Ja, deswegen nun Pilatus. Und das ist die Angelegenheit, die Pilatus nun zu klären hat. Und jetzt lese ich den Text aus Johannes 18 ich lese jetzt von Vers 31. Von Vers 28, Entschuldigung, ich habe das ein bisschen, ich glaube, das ist besser, dann hat man den Zusammenhang. Also Johannes 18 von Vers 28. Sie führten nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber noch früh, und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm: Wir dürfen niemanden töten. Damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus, oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ja, nochmal, das ist so der zentrale Vers, was der Jesus hier sagt. Vers 37, Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Niemand von uns wurde gefragt, ob er geboren werden will. Niemand kann sich zur Tatsache der Geburt und ihrer Bedeutung äußern. Auch Jesus konnte das jedenfalls als kleines Kind nicht. Trotzdem haben wir hier einen Bibeltext vor uns, in dem Jesus zu seiner eigenen Geburt Stellung nimmt. Und das Wort steht in der Passionsgeschichte, aber es ist auch ein großartiges Wort zu Weihnachten. Also der Vers 38, Vers 37, den ich gerade nochmal vorgelesen habe, was der Jesus dort sagt, Vers 37. Jesus gibt uns also einen Weihnachtskommentar. Er redet über den Sinn seiner Geburt. Der erste Punkt, die Wahrheit über die Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit des Menschen wird aufgedeckt. Wieso ist Jesus für die Wahrheit Zeuge? Er sagt nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sein Leben ist die Wahrheit. Das, was er gelebt hat, war voller Wahrheit, absolute Wahrheit. Und so wollen wir uns jetzt die Weihnachtsgeschichte unter diesem Gesichtspunkt ansehen. Und jetzt füge ich ein, Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Jesus ist zuerst ein Zeuge für die Wehrlosigkeit und Hilflosigkeit des Menschen. Und die Wehrlosigkeit gehört eigentlich zum Schlimmsten, was uns erfahren kann. Wir sind hilflos, wir sind wehrlos. Wir lesen das in letzter Zeit von Kindern, die missbraucht werden, wo die Polizei dann irgendwelche Skandale aufdeckt. Das ist ja in den letzten Monaten so deutlich geworden, dass man das gar nicht fassen kann, was da passiert. Hilflos sind auch Geiseln oder Entführte den Verbrechern ausgeliefert. Und hilflos steht der Mensch vor dem Tod, dem eigenen und dem lieber Menschen. Hilflos sind wir in Schuld und Gewohnheiten verstrickt. Gibt es etwas Wehrloseres und Hilfloseres als ein kleines Kind, das zum Beispiel auf einem Flüchtlingstreck geboren wird? Es ist wie seine Eltern ein Spielball der Mächtigen. Vom grünen Tisch wird über Leben und Sterben entschieden. Jesus stellt hier das menschliche Schicksal, oder ich möchte ergänzen, das Schicksal des natürlichen Menschen in seinem Schicksal dar. Er offenbart die Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit auf entsetzliche Weise. Wir hängen aktiv und passiv im Sog der Schuldverstrickung mit drin. Und der natürliche Mensch ist von Gott, der Quelle des Lebens, hoffnungslos abgeschnitten. Deswegen, das haben wir auch gerade im ersten Teil gehört, musste Jesus für uns sterben. Nur er, als wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, konnte das Erlösungswerk vollbringen. Ein Mensch hätte es nicht tun können. Nur Gott konnte uns erlösen. Und damit er das tun konnte, musste er Mensch werden. Und deswegen hat er am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das müssen wir uns mal vorstellen. Da kommen wir an die Grenzen unseres Verstehens. Gott wurde von Gott verlassen. Und ja, wenn wir das wieder neu begreifen würden, es geht nicht darum, dass wir mit dem Jesuskind jetzt sentimentale Gefühle verbinden, sondern wir sollen unsere Lage vor Gott erkennen. Auch darum geht es, oder gerade darum geht es zu Weihnachten. Er ist gekommen, weil wir Menschen erlösungsbedürftig sind. Ja, von mir zur Ergänzung. Und wie ist die Lage des Menschen ohne Jesus? Wir sind Sünder, weil wir Sünder sind. Römerbrief, deswegen sündigen wir. Wir beachten den Willen Gottes nicht. Wir sind getrennt von ihm. Die Bibel sagt das knallhart, wir sind tot in Übertretung und Sünden. Und der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ich möchte dazu lesen aus Epheser 2 als Ergänzung. Epheser 2, Vers 1, folgende. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden des Ungehorsams wirkt, Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Das ist die Ausgangslage. Da wollen wir nicht stehen bleiben, deswegen lese ich weiter, ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Jesus Christus. Ja, der zweite Punkt, die Wahrheit über die Armut und über die Hilfsbedürftigkeit. Entschuldigung, die Wahrheit über die Armut und über die Hilfsbereitschaft Gottes wird dargestellt. Ja, Martin Luther hat ja Weihnachtspredigten gehalten und in einer Weihnachtspredigt hat er eine mittelalterliche Legende erzählt. Es sei der Teufel auf eine Zeit in eine Kirche zur Messe gekommen und da hat man die Worte gesungen, et homo factus est. Gottes Sohn ist Mensch geworden. Und die Leute haben gestanden und sich nicht niedergekniet. Da hat er einen aufs Maul geschlagen und ihn gescholten und gesagt, du grober Schelm, schämst du dich nicht, dass du so stehst wie ein Stock und nicht vor Freuden niederfällst? Wenn Gottes Sohn unser Bruder geworden wäre wie eurer, wüssten wir nicht, wo wir vor Freuden bleiben sollten. Soweit dieses Zitat. Also es geht um unser Staunen, es geht um unsere Freude, es geht um unsere Anbetung über das Wunder der Geburt Jesu und über das Wunder, dass er das Erlösungswerk, über das Wunder des Erlösungswerkes, das er aus Liebe zu uns vollbracht hat. Und so sollen und müssen wir staunen über die freiwillige Armut Gottes. Also es ist doch so unter uns Menschen, keiner verschenkt sich so sehr, dass er selber darüber hilfsbedürftig wird. Wir geben ja alle aus unserem Überfluss. Aber Gott schenkt sich arm. Gott gibt sein Liebstes dahin, seinen Sohn. Er reißt sich ihm vom Herzen. Gibt ihn hinein in diese verlorene und gefährliche Welt, wo er ja leiden muss bis zum Tod am Kreuz. Armut ist das wichtigste Kennzeichen der Weihnachtsgeschichte. Die Armut ist hier das Zeichen für die Hilfsbereitschaft Gottes. Über allem steht der Satz, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, in die Hände der Menschen gab. Gott wurde arm für uns, dazu ist er geboren. Wir sehen die Hilfsbereitschaft Gottes in der Armut des Krippenkindes. Ja, dazu fiel mir ein aus Philippa 2, Vers 7. Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Zurück zu unserem Text. Johannes 18. Hier in das Gespräch mit Pilatus. Hier spricht der übernächtigte Jesus. Jesus hat die ganze Nacht schon ein Verhör vor dem Hohen Rat durchgemacht. Er ist so arm und wehrlos, scheinbar ohne jede Unterstützung. Sodass Pilatus nur verwundert den Anspruch hinterfragt, als hätte er nicht richtig gehört. So bist du dennoch ein König? Vers 37. Jesus will uns wehrlosen nah sein. Er verausgabt sich für uns. Er ist mehr als ein Almosen aus dem Überfluss. Die Botschaft von Weihnachten sagt mehr. Gott kommt zu uns, er gibt sich ganz. Wir werden reich, weil er sich verausgabt. Gott gibt sich ganz. Paulus drückt das so aus. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist eine gewaltige Aussage. Er hat den ganzen Mist unseres Lebens auf sich genommen und der ganzen Menschheit. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist ein starker Ausdruck. Er, der Heilige, wurde zur Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen, damit wir würden in ihm zur Gerechtigkeit Gottes. Ja, dadurch ist Vergebung der Sünden möglich und das ist die Grundlage für ein reich entfaltetes Leben. Das sollte zur Zufriedenheit und Dankbarkeit führen. Denn Hingabe und Gemeinschaft ist das Geschenk der Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und wir dürfen die beneidenswerten Kinder eines steinreichen Vaters sein. Steinreich bildlich natürlich. Des Vaters im Himmel, der reich ist, der uns gesegnet hat mit allen Segen. Auch in der Epheserbrief. Diese Kinder dürfen wir sein. Und das sollten wir annehmen und anwenden. Nicht nur zuhören, sondern in unserem Leben zum Ausdruck bringen. Ja, Frage, sind wir zufrieden, dankbar? Erleben wir die Gnade Gottes immer noch, auch vielleicht als jahrzehntealte Christen, als etwas Großartiges, Unverdientes? Oder geraten wir in so ein Fahrwasser der, ja, der Selbstverständlichkeit, der Normalität hinein? Das darf es nie werden. Es ist größte Gnade Gottes, dass wir gerettet worden sind. Und es ist größte Gnade Gottes, dass wir immer noch gerettet sind, dass er uns festgehalten hat durch alle Tiefen hindurch. Kann ich jedenfalls von mir nur sagen, dass es Gnade Gottes ist, dass ich immer noch Christ bin. Dritter Punkt. Das Versteck des Menschen wird aufgespürt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das sagt Jesus hier. Also das ist ein bedeutungsschwerer Satz, denn der Gegensatz von Wahrheit ist hier eindeutig Lüge. Nein, es geht hier nicht um eine geheimnisvolle Vorherbestimmung. Hier wird die unterschiedliche Reaktion des Menschen auf die Weihnachtswahrheit beurteilt. Wir sehen die Beispiele nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, sondern auch in der Geschichte Jesu selbst. Die als asozial und unrein geltenden Hirten laufen schnell hin, um zu prüfen. Sie hatten sicherlich noch nicht viel begriffen, aber sie lassen sich weiter in das Licht der Wahrheit ziehen. Sie gehorchen, laufen zu den Menschen von Bethlehem und verkündigen das. Herodes der Große bekommt die Wahrheit ebenfalls gesagt, er bekommt die Nachricht. Aber er zieht sich zurück in seiner Welt der Lüge und des Mordes. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hören, sie sehen. Sie sehen Jesu Wunder, die ihn als Messias ausweisen. Sie erschrecken auch. Und sie ziehen sich zurück auf ihre Selbstdarstellung, auf ihre eigene Frömmigkeit, auf ihre Traditionspflege. Die Jünger sind begeistert von ihrem Meister. Aber als es gefährlich wird, laufen sie voller Angst davon. Das Volk ist ärgerlich und deshalb empört, denn sie wollen keinen leidenden Erlöser, sondern einen strahlenden König, der des Volkes Wille tut und der sie von den Römern befreit. Auch Pilatus zieht sich zurück. Lüge ist sein Schutz, indem er seine Rücksichtslosigkeit und seine Ungerechtigkeit vertuschen kann. Er hat nur ein Achselzucken voller Verachtung für die Wahrheit. Sagt, was ist schon Wahrheit? Wahrheit ist für ihn beliebig, so wie heute in unserer Gesellschaft ja auch. Wir werden weder Weihnachten noch Jesus begreifen, wenn wir uns nicht aus dem Versteck unserer Lebenslüge in das Licht der Wahrheit ziehen lassen. Ja, und jetzt möchte ich das wiederholen, was du eben schon vorgelesen hast. Insofern war das ganz passend. Nochmal zur Erinnerung aus 1. Johannes. Die bekannten Verse aus dem ersten Kapitel, Vers 6 und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Machen wir deshalb an Weihnachten symbolisch das große helle Licht aus, um uns im Schummerlicht der Kerzen zu verstecken? Man könnte fast diesen Gedanken haben, wenn unser Verhalten Jesus gegenüber zur Debatte steht. Wenn wir vielleicht das Verhalten der gesamten sogenannten Christenheit so sehen, die jetzt zu Weihnachten Kirchenbänke füllen. Wir wollen nicht im Schummerlicht unserer Halbwahrheiten bleiben. Weihnachten heißt, Gott macht das große Licht an. Ja, und als Gott bei den Hirten auf dem Feld in Bethlehem das große Licht anmachte, da haben die keine besinnlichen Weihnachtslieder gesungen, sondern waren zu Tode erschrocken. Und der Engel musste ihnen sagen, fürchtet euch nicht, weil sie ins Licht Gottes gestellt worden sind. Und dann kam die frohe Botschaft. In diesem Zusammenhang habe ich einige Bibelstellen rausgesucht. Einmal die bekannte Stelle aus Jesaja 9, Vers 1. Da verheißt der Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann aus Jesaja 42. Vers 5 bis 8. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel erschuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen. Ja, das ist doch Weihnachtsbotschaft. Und wir sind auch gemeint, zum Licht für die Heiden. Da wird also schon den Juden gesagt, dass eigentlich auch die Volksbestimmung ist. Sie sollten das Evangelium in die Heidenwelt hineintragen. Wir wissen aus der Bibel, dass sie das einmal, nachdem sie auch durch das Gericht gegangen und gerettet worden sind, tun werden. Ja, der nächste Punkt. Der vierte Punkt. Die absolute Wahrheit ist Jesus. Der Begriff Wahrheit entspricht nach seiner hebräischen Herkunft der Treue bei einer Bündnisverpflichtung. Die Treue Gottes wird durch die Wahrheit ausgedrückt. Und wo keine Wahrheit ist, kann auch keine Treue sein. Ein Ehepartner, der lügt, kann viel von Treue sprechen. Man wird ihm nicht glauben. Wahrheit und Treue bedingen einander. Und ja, welche anderen Begriffe für Wahrheit und Treue gibt es? Habe ich mal nachgeguckt. Was kann man dazu sagen? Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit gehören dazu. Das alles ist Ausdruck von Treue. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Was Gott redet, ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Oder Psalm 33, Vers 4 habe ich mir aufgeschrieben. Denn des Herrn Wort ist gewaltig und was er zusagt, hält er gewiss. Und deswegen fordert sein Wort Glauben, weil es eben sein Wort ist. Und das ist die Not in der heutigen Zeit, dass die Frage nach der Wahrheit genauso gestellt wird, wie damals Pilatus sie gestellt hat. Was ist Wahrheit? Ja, eigentlich sagt er das ja noch sarkastisch. Er sagt, was ist Wahrheit? Also, was interessiert mich deine Wahrheit? Ich habe meine Wahrheit. Und das ist das, was letztlich ja, dazu führte, dass Jesus weiter ihm nichts mehr zu sagen hatte. Als es dann weiterging in der Verhandlung, hat Jesus ihm kein Wort mehr gesagt. Da war sozusagen seine Chance verpasst. Ja, was ist Wahrheit? Deshalb unterscheidet man die Wahrheit heute, die ganze Wahrheit und die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Wahrheit wird also relativiert und dann geht das Licht aus. Dieser Verunsicherung tritt die Bibel mit dem Anspruch entgegen, dass die absolute Wahrheit erkennbar ist und einen Namen hat. Jesus Christus ist die absolute Wahrheit, er in Person. Ich bin die Wahrheit, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und Jesus untermauert diesen Anspruch weiter in Johannes 14, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch den Vater erkennen. Werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also Jesus kennen heißt den Vater kennen. Wir dürfen Gott kennen. Das ist gewaltig. Gott hat sich uns offenbart. Einmal natürlich in diesem geschriebenen Wort, aber, und das ist das Entscheidende, dadurch, dass sein Geist kommt und uns dieses Wort ins Herz bringt und lebendig macht, dass wir glauben. Dann dürfen wir Gott erkennen. Und Paulus sagt, und das ist auch Weihnachtsbotschaft im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Paulus betet auch, dass wir als Christen in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Und das gilt für uns. Und deswegen möchte ich euch, das habe ich dann auch rausgesucht als Ergänzung, einige Verse aus dem Kolosserbrief vorlesen. Kolosser 1 von Vers 9. Da schreibt der Paulus, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Ja, soweit aus Kolosser. Also, Gott hat für uns das Licht angemacht. Jesus sagt, ich bin das Licht des Lebens. Die Jünger haben ihn damals in dieser Situation nicht verstanden. Alle liefen weg. Aber seine Gegner, der Hohe Rat wussten genau, was er meinte, auch wenn sie ihm nicht glaubten. Aber sein Ausspruch, seinen Anspruch haben sie verstanden. Und deswegen war er für sie ein Gotteslästerer, der sterben musste. Die Jünger verstanden diesen Anspruch als die absolute Wahrheit, erst als Jesus auferstanden war. Wir erinnern uns an das Gespräch mit den Emmaus-Jüngern. Und wie ist das heute in unserer Gesellschaft, wenn wir als Christen sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg, dann wird das langsam immer ein bisschen schwieriger. Dann sind wir arrogant, dann sind wir absolut intolerant, dann sind wir überheblich, lassen wir die Meinung des anderen nicht gelten und so weiter. Und vielleicht sind wir demnächst auch noch extremistisch. Das ist ein Wort, was man in der Zeitung jetzt öfter in verschiedensten Zusammenhängen lesen kann. Aber wir müssen dabei bleiben. Jesus hat einen absoluten Anspruch. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch ihn. Und es ist nichts, es ist Gottes Herrlichkeit, es ist Gottes Herrlichkeit, die die Jünger Jesu gesehen haben. Und in Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, hat ihn uns verkündigt. Wenn wir also Jesus sehen, so sehen wir einen absoluten Gott. Und deswegen sollen wir nicht die relative Wahrheit, die wir uns selbst zurechtstricken, die morgen wieder vergessen ist oder überholt ist, festhalten, sondern die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit, Jesus selbst, die den Bund mit mir in absoluter Treue hält. Und Gott ist treu. Das hat er uns in seinem Wort zugesagt. Ja, und so gilt das, was der Herr Jesus hier sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und in Jesaja 50, Vers 4 steht die bekannte Aussage, wir sollen hören, wie Jünger hören. Das gilt für uns. Das ist vielleicht auch noch mal eine Predigt wert. Ja, wir machen kurz noch ein bisschen weiter. Ich wollte noch kurz ergänzend eingehen auf etwas, was mir wichtig geworden ist, zu dem Punkt Wahrheit. Weil ich habe in letzter Zeit gehört, es gibt auch in der evangelikalen Welt vieles an beunruhigender neuer theologischer Entwicklung, wo gestandene Männer, weil ich weiß, sind das Männer, die das verbreiten, deswegen sage ich Männer, plötzlich zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen, wo man dann das nicht mehr versteht, wie diese Leute dahin kommen können, wo sie doch vorher noch bibeltreu was anderes von sich gegeben haben. Ja, also wenn von Wahrheit in der Bibel die Rede ist, dann heißt das, Gottes Wort ist absolut wahr, es ist zuverlässig, es ist verbindlich. Und im Johannesevangelium lesen wir, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. In der Person Jesu offenbart sich die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1, Vers 14. Jesus ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6 und Römer 8, Vers 32. Denn für alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn Amen zum Lob Gottes. Ja, und dann gilt auch noch, das gehört auch dazu, die zweite Seite einer Medaille. Wer zu Jesus kommt, wird auch vor ihm offenbar. Geh hin und rufe deinen Mann, sagt er zur Frau am Brunnen und stellt damit die Unwahrheit dieser Frau ins Licht. Wer zu Jesus kommt, der wird in sein Licht gestellt. Der erkennt seine Sünde. Nur dann kann er sich auch bekehren. Wozu sollte man sich sonst bekehren, wenn man seine Sünden nicht erkennt und nicht merkt, wozu man erlösungsbedürftig ist? Die Wahrheit Jesu deckt alle Unklarheit, alle Sünde und alle Unreinheit auf. Mit Jesus ist Gottes klares Licht in die Welt gekommen. Im Licht der Wahrheit wird der Mensch vor Gott und vor sich selbst offenbar. So, und dann wird der Mensch in die Entscheidung hineingestellt. Stellt er sich der Wahrheit Gottes über sein Leben oder liebt er die Finsternis mehr als das Licht? An dieser Frage entscheidet sich das ewige Heil eines jeden Einzelnen. Denn nur aus diesem Grund gehen Menschen verloren, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie gerettet werden sollten. 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und alle Unwahrhaftigkeit scheidet von Gott und spricht sich selbst das Urteil. Die Gemeinde Jesu Christi aber soll das Haus Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit sein. Darum, Epheser 4, Vers 25, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Und wo die Gemeinde im Licht lebt, jeder Einzelne gehört dazu, ist klar, und sich reinigen lässt von aller Sünde, 1. Johannes 1, haben wir gerade gelesen, wo die herzliche Bruderliebe uns verbindet und Jesus als Herr bekannt wird, da lebt die Gemeinde in seiner Wahrheit. Ja, soweit. Und vielleicht noch einen Punkt, der mir auch noch wichtig geworden ist, was Erkenntnis der Wahrheit bedeutet. Das sehen wir zum Beispiel auch an der Begegnung Petrus und Jesus, ja, wo er da das Netz voll hat und zu der Aussage kommt: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus ist also erschrocken. Und genauso schenkt Jesus Christus heute Klarsicht über das eigene Leben, wenn wir die Wahrheit erkennen. Ein Leben, das wir aus eigener Kraft nicht machen können, aber das alleine so zum Dienst für Gott befähigt. Denn er sagt dann, Lukas 5, Vers 10, von nun an wirst du Menschen fangen. Grundlage des Christseins kann also niemals unsere eigene Fähigkeit, unsere eigene Anstrengung und Anständigkeit sein, sondern nur die Treue und Wahrheit Gottes, die Jesus gerade dem Sünder, die in Jesus gerade dem Sünder geschenkt wird, der weiß, dass an ihm nichts Gutes ist. Römer 7. Und dass wir in dieser Wahrheit bleiben und nicht der Gefahr des Selbstbetrugs erliegen, ist es wichtig, dass wir täglich konzentriert das Wort Gottes lesen, dass wir in der Gemeinschaft, im Gebet bleiben, in der Heiligung bleiben, also in der Verbindung zu Gott, sein Wort wirken lassen. Dann kann er zu uns reden und kann uns auf die richtige Spur zurückbringen, wenn wir auf einen falschen Weg zu geraten drohen. Ja, das war ein Einschub. Wir sind gleich fertig für alle, die nicht mehr sitzen können. Jetzt komme ich zum Abschluss dessen, was der Reinhold mir hier vorgegeben hat. Ja, das ist Weihnachten. Gott macht nicht nur das große Licht an, sondern in dem Nicht erkenne ich, wer ich bin und erkenne, wer Gott ist. Das Wort Gottes, die absolute Wahrheit, das von Anfang ist, wurde Mensch. In eine Welt voller Dunkelheit leuchtet uns hell Gottes Licht. Es gibt uns Hoffnung in schwerer Zeit und sagt uns, fürchtet euch nicht. In eine Welt voller Dunkelheit sandte uns Gott seinen Sohn. Er hat durch ihn uns vom Dunkel befreit, gab ihm die Last, uns den Lohn. In einer Welt voller Dunkelheit ist Gottes Trost uns ganz nah. Hoffet auf ihn und seid für ihn bereit. Jesus kommt. Halleluja. Amen. Ja, dann bete ich noch. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ja vor circa 2000 Jahren in diese Welt gekommen bist. Dass du gekommen bist aus der Herrlichkeit in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Und du hast dein Licht angemacht, dass wir dich erkennen können. Du schenkst uns das Größte, was du schenken kannst, dich selbst zur Erlösung, zur Vergebung unserer Sünden. Und du schenkst uns ewiges Leben, wenn wir dich annehmen, wenn wir uns bekehren. Danke dafür, für dieses größte Wunder, für das größte Geschenk, was du uns nur machen kannst. Danke, dass du für uns da bist, dass du mit uns bist, dass du uns festhältst. Und so wollen wir dich auch bitten, dass wir in diesem deinem Licht leben, wie wir es gelesen haben, und dass wir uns von deinem Licht immer wieder neu korrigieren lassen, uns reinigen lassen, dass wir fröhlich deine Zeugen sein können in dieser Welt. Herr, schenk uns eine, ja, gesegnete Weihnachtszeit, wo wir auch Zeit haben, neben all den anderen Dingen, uns neu über das zu freuen, was du uns gegeben hast, über das Wunder der Weihnacht, über dein Erlösungswerk. Amen.
Amen.